Wir wollen jetzt in diesem Video über das Thema Staging sprechen. Und eigentlich ist dieses Video das dritte von einem Dreierpaket, wo wir zunächst mal über die Pathologie an sich gesprochen haben, über das Thema Grading und jetzt zum Abschluss über das Thema Staging. Und mit diesen drei Elementen ist dann wirklich die Diagnostik abgeschlossen von einem Sarkom. Und wir haben die Gelegenheit, mit Frau Professor Wadelmann darüber zu sprechen. Sie ist die Direktorin des Instituts für Pathologie hier im Uniklinikum Münster. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas für Patienten oftmals auch ja, gar nicht so einfach zu verstehen, ne? Weil das ja wirklich so ein bisschen fast mathematisch ist, so viele Elemente, die da reinkommen, um das alles zu betrachten. Genau, wir wollen auch sprechen über TNM-Klassifikation. Sie haben ein Buch mitgebracht, vielleicht können wir das sogar mal kurz hochhalten.
Genau, ja.
Wie läuft denn das ab, das Thema Staging?
Ja, also tatsächlich, Staging heißt ja, das ist ja auch wieder so ein neudeutsches Wort wie Grading,
ja.
Heißt Stadium. Mhm. Das heißt, man möchte den Ausbreitungsgrad eines Tumors bestimmen. Mhm. Und der hat natürlich verschiedene Komponenten. Zum einen haben Sie den Tumor selbst, der eine bestimmte Größe hat oder Form, wie auch immer, Art und Weise, wie er wächst. Sie haben aber eventuell auch Absiedlungen von diesem Tumor in andere Abschnitte des Körpers. Das können Lymphknoten sein, das wäre dann das N. Mhm. Das T steht für den Tumor, das N wären die Lymphknoten und M steht für Metastasen. Also wenn wir jenseits der Lymphknoten gucken, Leber, Lunge, Knochen, mhm. dann wären das Orte, wo Metastasen auftreten können. Und damit jetzt der Pathologe, die Pathologin und die klinischen Kollegen, die verschiedenen Fachrichtungen sich in einer Sprache unterhalten, hat man sich geeinigt zu sagen, gut, wir brauchen so eine Tumorformel, die automatisch ohne viele Worte erklärt, wie ausgedehnt ist denn ein Tumorleiden oder wie fortgeschritten. Und deswegen gibt es diese TNM-Klassifikation, die hat im Grunde den Sinn, dass man auch international Standards hat und zu sagen, ein Tumor, der 4 cm groß ist und am Unterschenkel, kriegt immer das und das T-Stadium. Und damit ist für alle Beteiligten klar, wenn da steht T1 zum Beispiel, dann ist der Tumor offenbar kleiner als 5 cm. Das steht alles in diesem Buch, wo wir regelmäßig reingucken. Sie können da gerne mal reinschauen. Das Schlimme ist nämlich, dass es natürlich, dass da nicht nur die Sarkome drin sind, sondern da sind alle Tumoren, die wir überhaupt haben können, drin. Und deswegen hat das auch jede Pathologin, jeder Pathologe auf dem Tisch liegen, um da dann reinzugucken. Wenn jetzt ein Kolonkarzinom kommt oder ein Brustkrebs, ist es genauso wichtig.
Und jetzt hatten Sie das vorhin gerade schon gesagt, also das T steht eben für die Tumorgröße, aber und wir hatten das auch bei Grading schon gesagt, also eine kleine Zahl ist besser als eine große Zahl. Also mhm. wir wollen immer, wenn überhaupt, dann eine kleine Zahl mhm. haben. Aber wie die Größe ist dann ja ganz, ganz unterschiedlich je nach Tumorsorte, ob das jetzt ein 1, ein 2 oder ein 3 ist, ne?
Ja, das kann man so nicht sagen, sondern je nachdem, wo es lokalisiert ist.
Also wenn ja, ich jetzt so wollte ich es genau. gesagt haben. Also ob das jetzt Brust, ja. Darm oder sonst was ist oder eben Sarkom, genau. sonstiges, ja, okay.
Genau, also wir haben normalerweise bei den allermeisten TNMs gibt es T1, 2, 3, 4.
Ja.
Und 4 ist dann die größte Variante oder die ausgedehnteste, aber bei manchen T4-Stadien ist es eben so, dass es gebunden an die Infiltration einer bestimmten Struktur. Mhm. Das wächst in die Wirbelsäule ein oder, ne, also es können Tumoren können sich ja auch sehr unangenehm ausbreiten lokal. Mhm. Mhm. Und dann würde man ein hohes T-Stadium vergeben und wenn es ein kleiner Tumor ist, ein ganz winziger vielleicht sogar, dann wäre es T1.
Wenn wir jetzt zum Beispiel mal konkret über, wir haben jetzt auch Videos gemacht zum Thema Osteosarkom, also Knochensarkome. Was wäre denn da zum Beispiel die Größe, die da typischerweise angesetzt wird?
Genau, da gibt es eben auch verschiedene Größen. Wir können hier auch mal reinschauen. Es gibt hier also eine Einteilung, die einen sind für die Weichteile und hier sind jetzt zum Beispiel die Osteosarkome. Da können wir mal schauen, was haben wir denn da für Größenangaben? Und da sehen Sie, dass es hier tatsächlich je nachdem, wo das Osteosarkom ist, ob es in der Wirbelsäule ist oder in den Extremitäten, ganz unterschiedlich eingeordnet wird.
Ja, natürlich, okay.
Das heißt, wenn ich jetzt mal das Extremitätenskelett nehme, also Bein, dann ist die Größengrenze von T1 nach T2 8 cm.
Was ja schon ordentlich groß ist.
Ordentlich groß. Und wenn ich jetzt aber bei der Wirbelsäule gucke, wo ja alles viel enger ist, da wird dann danach eingeteilt, wie viele Wirbelsegmente sind betroffen. Ist nur ein Wirbel betroffen oder mehrere? Und wenn ich im Becken gucke, das Becken ist ja auch ein ganz komplizierter Knochen, einfach weil er so viele Abschnitte hat, da ist auch wieder diese 8-Zentimeter-Grenze, aber dann wird es hier richtig kompliziert. Da gibt es dann auch nicht nur T3, sondern T3, A, B, C, je nachdem, was alles betroffen ist. Mhm. Und das ist auch genau der Grund, warum wir dann tatsächlich ins Buch gucken müssen, weil das kann man sich nicht alles merken. Also was es da für verschiedene T-Stadien gibt. Aber wo wir gerade dabei waren, wir haben es ja gerade aufgeschlagen, man kann sich ja jetzt fragen, was soll denn das? Also wofür brauche ich denn jetzt dieses T-Stadium? Ja. Am Ende möchte ich ja etwas zur Prognose sagen. Also wie aggressiv ist das Ganze jetzt? Muss ich da davon ausgehen, ich muss eine Chemotherapie machen? Muss ich davon ausgehen, dass Metastasen sehr wahrscheinlich sind? All diese Dinge. Und deswegen wird am Ende auf der Basis dieser TNM-Einteilung dann ein sogenanntes Stadium vergeben. Deswegen der Begriff Staging wird immer so ein bisschen diffus benutzt. Ist das dann nur die TNM oder ist es auch tatsächlich das Stadium insgesamt?
Ja.
Wir kommen ja vielleicht noch darauf zu sprechen, wie kommt das, wer legt das fest?
Ja.
Aber das ist theoretisch auch hier in der TNM. Da ist nämlich immer am Ende von jeder Tumorart steht dann eben welches T, welches N, welches M.
Ja.
Und das Grading. Und wenn ich das alles zusammennehme, komme ich auf ein zum Beispiel in diesem Fall niedriggradig malignen Tumor oder hochmalignen Tumor. Also will sagen, man muss dann auch synoptisch sagen, okay, das ist hier zum Beispiel jetzt hier vermerkt, wenn ich eine Metastase irgendwo habe, egal wo, dann ist es Stadium 4. Es gibt auch da wieder römisch 1, 2, 3, 4. 4 ist das Schlimmste. Und wir gehen davon aus, dass wenn jemand in Stadium 4 Erkrankung hat, dann ist er nicht mehr heilbar.
Okay.
Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, ist es ein Stadium 4? Also muss ich damit davon ausgehen, dass die Person an diesem Tumor sterben könnte zumindest?
Ja.
Oder ist es ein Stadium 1, wo ich sehr gute Chancen habe, dass ich die Person heilen kann?
Also jetzt haben wir gerade gesagt, also eben das M steht für Metastase. Und wenn auch nur eine Metastase irgendwo ist, das wird als Stadium 4 dann bewertet.
Ja, man muss natürlich jetzt sagen, wir haben gerade über das Osteosarkom geredet. Ja. Tatsächlich ist es so, dass man gerade bei den Osteosarkomen, die ja dann auch sehr aggressiv oft chemotherapiert werden in vielen Zyklen, oft, selbst wenn Metastasen vorliegen, diese Patienten heilen kann. Also deswegen dieses Dogma zu sagen, Stadium 4 ist immer der Tod, so ungefähr, das kann man so nicht stehen lassen.
Ja.
Das hat was damit zu tun, wie gut dann eben die Therapien für den jeweiligen Tumorsubtyp schon sind.
Mhm.
Und wenn die gut sind, kann man eben Stadium 4 auch heilen. Aber natürlich ist das Risiko, dass man wieder erkrankt, also dass man einen Rückfall erleidet bei einem Stadium 4, Fall viel größer als beim Stadium 1.
Man muss ja auch sagen, das ist ja alles so ein bisschen historisch entstanden.
Naja.
Ne? Also ich glaube, die Zeit, wo dann Stadium 4 wirklich so negativ bewertet wurde, dass dann man wirklich sagen muss, jetzt kann man nichts mehr machen, der Tod steht vor der Tür, das war ja irgendwie so vor Jahrzehnten. Ne?
Genau.
Wir sind ja glücklicherweise inzwischen viel weiter in den Therapien und auch viel mehr Möglichkeiten, auch bei den unterschiedlichen Erkrankungen für Therapieansätze, die dann tatsächlich auch sehr wirksam sind. Ne?
Absolut,
ja.
So ist es.
Ja. Und jetzt haben wir ein bisschen das N übersprungen. Da ist es ja nicht so nur, ob jetzt ein Lymph, also N ist ja ein bisschen verwirrend, ne, weil wir sprechen über Lymphknoten, aber das ist auf Englisch dann Nodes. Ne? Ich glaube, deswegen daher kommt das N. Ne? Und da ist es ja mehr so, wie viele da betroffen sind, oder?
Ja, man muss sagen, generell, wenn man über Sarkome spricht, sind die Lymphknoten nicht so bedeutsam wie in anderen Organen. Also bei der Brust oder beim Darm oder anderen Organen ist die Lymphknotensituation extrem wichtig, weil diese epithelialen, also drüsenbildenden Tumoren häufig in Lymphknoten gehen. Bei den Sarkomen ist die absolute Ausnahme. Es gibt Sarkome, die in Lymphknoten metastasieren, aber selten, sehr selten. Deswegen legen wir da oft gar nicht so viel Wert drauf, auf dieses N-Stadium. Und die werden auch nicht automatisch entfernt, weil man denkt, der Tumor muss ja dann schon in diesem Lymphknoten schon angekommen sein.
Ah ja, okay, also, das ist ja interessant. Ja.
Deswegen, das N ist nicht so, also bei Sarkom.
Bei Sarkom,
okay. Ansonsten ist N wichtig, aber nicht bei Sarkom.
Jetzt haben wir schon verstanden, was für T, N und M steht. Die Frage ist, wie wird denn das überhaupt ermittelt? Durch welche Methoden? Wie kommt man überhaupt da drauf?
Genau. Also das ist tatsächlich die Aufgabe der Pathologie, weil also wer misst die Tumorgröße, man könnte ja auch sagen, kann ja auch der Radiologe messen, wenn er da ein Bild gemacht hat. Nein, also der Standard ist, um diese TNM dann auch zu machen, also um eine Stadieneinteilung zu machen, ist tatsächlich die Pathologie misst den maximalen Tumordurchmesser. So, und dann ist es natürlich auch noch so, dass die alle anderen Parameter, die Frage, sind Lymphknoten befallen, können wir natürlich nur beantworten, wenn wir welche haben. Also wenn uns hier welche geschickt werden, können wir gucken, ist der Tumor drin. Und bei den Metastasen ist es schon ein bisschen schwieriger, weil diese Informationen, die gibt es im Allgemeinen aus der Klinik. Wenn wir nicht eine Probe bekommen aus einer Lebermetastase, können wir ja auch nicht wissen, dass eine da ist.
Ja, klar.
Insofern muss am Ende des Tages, wenn man also weiß, okay, der Tumor war so und so groß, es waren vielleicht sogar Lymphknotenmetastasen da, wenn auch unwahrscheinlich, wir haben ein Grading, dann kommt im Prinzip die Bildgebung ins Spiel, die oft ja auch schon vorher schon begonnen hat, lokal für den Tumor. Aber dann müssen wir wissen, gibt es Metastasen. Und das nennt man dann auch oft Staging, dass man eben dann schaut mit CT-Bildgebung, MRT, PET-CT, es gibt verschiedene Verfahren, Sonographie, Scintigraphie, also da gibt es eine Menge.
Okay. Ja.
Genau,
ja.
Je nachdem, was für einen Tumor man sucht, dass man dann guckt, wie ausgedehnt ist denn jetzt das Tumorleiden eigentlich? Also hat die Person vielleicht schon irgendwo Metastasen? Da kann auch das Gehirn dazu gehören.
Oh ja.
Insofern würde man jetzt dann nach einem bestimmten Standard, da haben wir ja Leitlinien, würde man sagen, bei einem Osteosarkom muss man immer diese und jene Untersuchung machen, bei einem Leiomyosarkom wieder andere und so weiter. Also abhängig von der Entität.
Mhm.
Und die Frage, was man alles machen muss, wird dann eben oft in der Tumorkonferenz besprochen. Also interdisziplinär mit allen Kollegen, da sind die Pathologien, ist da auch dabei und erläutert ihren Befund und sagt, so und so ist es. Und dann sind die Radiologen dabei und können vielleicht auch schon Ratschläge geben, welche weiteren Zusatzmethoden man machen müsste. Und die Operateure wollen vielleicht noch besondere Informationen wegen lokaler Beziehungen zu Knochen, Nerven, Gefäßen.
Mhm, klar.
Ja, und das davon würde abhängen, wie man es dann weiter vorgeht.
Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das alles sollte definitiv in einem Sarkomzentrum ablaufen.
Absolut.
Weil halt nur hier die Leute da sind, die das wirklich kennen, die das schon x-mal gesehen haben, die schon mehrfach das therapiert haben und so weiter und so fort. Ne?
Genau.
Also an alle Patienten, die noch nicht im Sarkomzentrum sind, spätestens jetzt definitiv. Ne?
Absolut. Ja. Und der Grund ist auch, dass wir, wenn wir jetzt mal bei den Knochensarkomen bleiben, da ist auch die Diagnosestellung schon ohne eine Radiologie eigentlich gar nicht wirklich gut möglich.
Mhm.
Da sind also auch die Pathologen darauf angewiesen, dass sie die Bildgebung, die radiologische Bildgebung haben, die idealerweise, auch wenn was für eine Zweitmeinung verschickt wird, schon dabei sein sollte, damit man das schon mal hat. Aber auch sonst ist es eben so, dass sie natürlich für die Frage, ist das eher gutartig, eher bösartig, wie radikal müssen wir das operieren, wie radikal können wir sein, um möglichst wenig Krankheitsfolgen sozusagen zu generieren durch die Operation. All diese Fragen, die kann man nur im Sarkomzentrum beantworten.
Ja.
Es gibt auch Verfahren, wo man zum Beispiel neoadjuvant, das heißt vor der Operation, schon eine Therapie vorschaltet.
Ja.
Das kann Bestrahlung und oder Chemotherapie sein, um den Tumor zu verkleinern. Auch das geht natürlich idealerweise, wenn man die korrekte Diagnose hat, vor der OP und auch die Leute und die Zugänge zu klinischen Studien. Auch das ist ja so ein Punkt, das kann man auch nicht überall machen. Also wenn man jetzt sich gerade auch innovative Therapien vorstellt, die werden natürlich bevorzugt in Sarkomzentren durchgeführt, weil die einfach die Kapazitäten haben, aber nicht in einem kleinen Stadtkrankenhaus.
So ist es. Und jetzt haben wir ja gesagt, dass wir eben das Staging jetzt dann gemacht haben, das Grading haben wir gemacht. Und jetzt hatten Sie mal den Begriff Tumorformel verwendet. Und ich muss offen gestehen, das klingt für mich sehr, ja, ein bisschen abstrus fast. Wie sieht die denn aus und was meint man damit?
Also das ist ein bisschen natürlich auch flapsig, weil eigentlich würde man Tumorklassifikation korrekterweise sagen.
Mhm.
Und die Tumorklassifikation beinhaltet aber tatsächlich alle Parameter, eben den Primärtumor, aber auch die Absiedlung in Lymphknoten oder in andere Organe. Wenn eine komplette TNM-Klassifikation hat diese drei Komponenten.
Ja.
Und die sind natürlich von verschiedenen Leuten abhängig, wie wir schon gesagt haben. Die Metastasen müssen durch die Bildgebung gesichert werden. Ich kann also unter meinen Befunden nicht PM0 schreiben, nur, also M0 heißt keine Metastase.
Und P stand für?
Das kleine P für die Pathologie.
Ah, okay.
Aha. Es gibt verschiedene kleine Buchstaben vor dem eigentlichen T,
ja,
die da hinkommen können.
Okay.
Und die einen natürlich auch verwirren können.
Ja.
Also tatsächlich ist es eigentlich so, bevor ich zum Zuge komme, muss ja erstmal eine Diagnostik erfolgen. Da kommt jemand, hat einen Knoten am Bein und dann wird eine Bildgebung gemacht.
Ja.
Und dann wird der klinische Kollege, die klinische Kollegin einschätzen, was ist das wohl für ein Stadium. Genau so ein T, also ermitteln, anhand der Größe zum Beispiel. Und würde dann ein kleines C vor die Formel machen für klinisch.
Ah.
Das ist natürlich so ein bisschen neudeutsch, also Klinik. Ja?
Okay.
Und deswegen kommt da so ein kleines C davor. Und wenn ich dann den Tumor bekomme und ich messe ihn dann endgültig aus, ändert sich das ja möglicherweise auch, weil es größer oder kleiner geworden ist, wie auch immer. Und dann mache ich ein kleines P.
Das C kommt dann weg?
C kommt weg.
Okay.
Also das ist dann eine Formel, das ist die klinische Formel. Und dann mache ich die pathologische Formel. Und dann gibt es noch zwei weitere Buchstaben, die da häufiger mal auftauchen. Vor das kleine P kann vielleicht auch noch ein kleines R kommen für Rezidiv. Wenn also ein Tumor nochmal auftritt, ist das ja was anderes, als wenn das der Primärtumor ist.
Mhm.
Deswegen macht man dann noch ein kleines R davor.
Mhm.
Oder der wurde vor der Operation behandelt mit Strahlentherapie und ist geschrumpft.
Mhm.
Das kann ich ja dann in der Tumorformel eventuell auch abbilden. Dann würde ich ein kleines Y davor machen. Und dann weiß ich, Zustand nach neoadjuvanter Therapie, also Zustand nach Vorbehandlung.
Y steht für? Was auch immer, okay.
Ja, Y steht für Y,
okay. Genau. Ah, okay. Und dann, aber okay, jetzt haben wir dann also entweder das C, das P, das R, das Y.
Ja, genau.
Und dann geht es aber weiter mit dem T,
ja.
N, M und dann halt immer mit einer Zahl dahinter, wie eben T, was ich was, 3 und N0 ja, und M0 ja, genau. Und was ja. Immer auch, okay.
Ja, richtig.
Und das Grading kommt wo rein?
Das Grading kommt ganz ans Ende. Okay. Also dann nach allem anderen. Das hat eigentlich mit der TNM auch nicht zwangsläufig primär was zu tun.
Okay.
Aber trotzdem wird es im Staging dann berücksichtigt. Insofern ist es auch nicht ganz wegzudenken.
Und als Patient sieht man das dann überhaupt hier? Kriegt man das gezeigt, so diese Formel, dass man da irgendwie so das...
Wenn man den Befund kriegt, ja.
Da steht die dann so drin?
Da steht die dann am Ende unten drin.
Okay. Genau.
Und dann gibt es noch mehr, was da unten steht, um das noch ein bisschen verwirrender zu machen. Wir wollen ja eigentlich gerne, dass wir alle über das Gleiche sprechen. Und ideal ist dafür, wenn man dann sagt, okay, ein Leiomyosarkom kriegt noch eine bestimmte Ziffer. Also kriegt sozusagen eine Ziffer. Ich erkläre gleich, wie die funktioniert.
Mhm.
Und wenn ich die drunter schreibe, dann weiß auch der nächste behandelnde Arzt, aha, das war das so und so, der so und so Tumor. Diese Ziffern, das sind die sogenannten ICD-O-Codes. Das heißt, wir kodieren die Diagnose nochmal als eine Ziffernfolge, die international überall gleich ist. Ah. Wenn ich also hier jetzt sage, der Tumor hat die Ziffernfolge 8822, dann weiß ich, das bedeutet Fibromatose. Und der in Amerika weiß auch, dass das eine Fibromatose ist. Und deswegen sind solche Codes gut, weil die sind nicht so stark an die Worte gebunden, sondern die sind einfach Ziffern, sind nicht verfälschbar. Und man würde jetzt für so eine ICDO-Kodierung dann tatsächlich vorne erstmal das Organ angeben, sagen wir mal Dünndarm oder so, und würde dann dahinter den sogenannten Morphologie-Code machen. Dahinter verbirgt sich dann die Fibromatose. Das wäre dann M für Morphologie und dann kommen 4 Ziffern. Dann kommt noch ein Schrägstrich dahinter und dann wird dahinter geschrieben, ist das maligne, benigne oder irgendwie in between.
Okay.
Das heißt, man verbirgt ganz viel in einigen wenigen Buchstaben und Ziffern.
Okay, wow, das klingt echt kompliziert.
Ja, das ist auch so ein bisschen formelartig. Und letztendlich ist auch diese TNM, wenn man die das erste Mal liest, das ist PT2, PN0, Klammer auf, 0 von 12 oder so, da denkt man so, hä, was soll das denn alles? Aber das alles dient dem, dass wir es standardisieren, dass wir strukturieren und dass das alle immer gleich machen.
Mhm.
Damit das wirklich auch jeder behandelnde Arzt und Ärztin dann was damit anfangen kann.
Und jetzt mal so ein bisschen doof gefragt, was davon ist jetzt wirklich wichtig für die Patienten?
Alles.
Alles, okay. Das heißt, als Patient sollte man sich nach Möglichkeit einmal wirklich das mal reinziehen, ja, was das bedeutet. Und,
also wir haben diese Diskussion immer wieder, ne? Wie tief soll jemand einsteigen in die Materie. Und das ist natürlich total schwierig, weil es immer komplizierter wird. Wenn wir allein die ganze Molekularpathologie, die verstehen wir ja teilweise selber nicht alle in der gleichen Tiefe und Breite. Wenn das jeder Patient, jede Patientin in all den molekularen Substrukturen verstehen will, das ist teilweise gar nicht zu machen.
Mhm.
Man hat ja so den Anspruch, dass man sagt, man möchte sich auf Augenhöhe über eine bestimmte Fragestellung unterhalten. Und das ist der Anspruch sozusagen.
Ja.
Und das ist auch richtig.
Ja.
Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob man 20 Jahre lang irgendwie Sarkome behandelt oder anguckt oder wie auch immer. Oder man selber als Patient das erste Mal mit so einer Erkrankung konfrontiert wird. Und diese Kluft sozusagen, die da ist, zu überwinden. Das ist nicht einfach und auch nicht immer nur schlau, weil man im Grunde genommen die Personen, man hat im Internet jetzt so viele Möglichkeiten, sich zu belesen, auch total überfrachtet damit, alle Details bis in die letzte Molekül zu verstehen.
Aber jetzt bin ich gerade, also jetzt ist es gerade das richtige Stichwort, jetzt haben wir über diese Formel gesprochen, die jetzt für mich wirklich etwas verwirrend klingt. Wenn ich das, also ich kriege jetzt von Ihnen, also als Patienten Befund und dann gucke ich da rein, da steht dann irgendwie so ein Bandwurm von irgendwelchen Ziffern und Zahlen. Und wenn ich das jetzt mal nachlesen möchte, dann benutze ich große amerikanische Suchmaschine und finde dann was oder finde ich dann nichts oder finde ich was?
Ja.
Also ich muss mir jetzt nicht dieses Buch hier kaufen.
Mm-mm.
Und wenn ich das Buch kaufen würde, dann könnte ich es dann trotzdem, würde ich es dann verstehen oder würde ich es dann erst recht nicht verstehen?
Ja, es ist natürlich schon ein Fachbuch. Ne?
Okay.
Aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt in eine große Suchmaschine TNM-Klassifikation eingibt, dann kriegt man also erstmal so ein allgemeines Info darüber. Und dann ist es natürlich aber abhängig davon, welchen Tumor Sie angucken wollen. Dann müsste man dann eben also auch schon dann noch Sarkom hinterschreiben. Und dann kriegen Sie die TNM für die Sarkome. Sofort.
Okay.
Und dann sieht man, ah, T1 ist das, T2 ist das und so weiter.
Und jetzt hatten wir dann diese Tumorformel. Und dann kommt aber trotzdem noch eine Definition des Stadiums. Ist das quasi wie so ein Resultat dieser Formel, das Stadium dann, oder wie?
Genau, weil da fließt dann ja der Malignitätsgrad zum Beispiel mit ein, den ich ja so in der TNM nicht drin habe. Das heißt, das ist so, wenn Sie so wollen, eine Summe oder eine Schlussfolgerung fürs weitere therapeutische Vorgehen. Und wenn man dann so Leitlinien sich anguckt, dann steht da oft bei Stadium 3 soll man das machen, bei Stadium 4 soll man das machen. Das heißt, für die klinischen Kollegen ist das oft dann die Leitstruktur anhand derer, die entschließen, sich aggressiver zu behandeln oder weniger aggressiv. Wir selber vergeben dieses Stadium oft, wie gesagt, auch gar nicht, weil wir ja nicht alle Informationen haben. Wir wissen ja nicht, sind Metastasen da zum Beispiel zum Zeitpunkt der Diagnose.
Also um das auch noch mal ganz vorab nur kurz zu sagen, es gibt 4 Stadien, ne? Also 1, 2, 3, 4 und ich glaube, 1 ist dann eben wieder halt das Beste.
Genau.
Also wenn man es haben muss, dann lieber das 1 und dann 4 eben mit Metastasen. Ja, okay.
Genau.
Also das heißt, Sie machen eben die Tumorformel, aber das Stadium müsste dann eventuell von den klinischen Kollegen sozusagen fertig erstellt werden, weil nur die dann wissen, ob da halt Metastasen vorliegen oder nicht.
Ja, idealerweise machen wir das alle zusammen, weil wir treffen uns ja einmal die Woche und machen eine Sarkomkonferenz und da werden nur Sarkomfälle besprochen, aber auch die gutartigen werden da übrigens auch besprochen.
Ah, okay.
Auch wenn das Sarkomkonferenz heißt, weil das ist ja im Grunde genommen auch ein Ergebnis, dass man vielleicht rausfindet, das war ein gutartiger Tumor. Auch das muss ja irgendwie geklärt werden und gesagt werden, okay, dann ist der Patient jetzt geheilt und kann nach Hause gehen. So, und ansonsten ist es aber so, dass die Sarkomkonferenz dann eben alle Befunde zusammenträgt. Das heißt, da ist immer ein Radiologe dabei, Radiologin, die wissen, was ist in der Bildgebung rausgekommen. Sind da vielleicht eine Rundherde in der Leber? Müssten wir die vielleicht sogar noch mal biopsieren, um zu sichern, dass das damit zusammenhängt? Und dann sind die Onkologen da, die eine Idee haben, was man therapeutisch machen könnte. Die Strahlentherapeuten, um zu sagen, brauchen wir eine Bestrahlung vorher oder auch nicht. Die Pathologe, um ihre Befunde zu erläutern und am Ende auch die operativen Fächer. Das heißt, da sitzt ein ganzer Haufen von Leuten, wobei wir mittlerweile vieles auch online machen, also tatsächlich uns nicht in echt treffen. Das ist ein Residuum aus der Corona-Zeit, dass wir wirklich da wirklich auch fitter geworden sind, das online zu machen. Und dann trifft man sich eben online und bespricht dort die Bilder und die Fälle und dann auch das Stadium.
Und dann ist es ja wirklich dann im Prinzip, der Abschluss ist dann ja tatsächlich dann die Therapieentscheidung, ne?
Genau, die wird dann da auch gefällt, genau. Ja. Oder es wird gesagt, nee, wir müssen beim Staging, fehlt noch das und das, wir müssen den Fall nochmal besprechen. Es gibt heute aber schon die Vorgabe, dass man sagt, es muss prätherapeutisch besprochen werden. Und dann wird auch im weiteren Verlauf der Erkrankung, wird auch nochmal posttherapeutisch oder zumindest postoperativ geguckt, okay, war da jetzt wirklich so groß der Tumor und hat sich die Diagnose bestätigt? Also es gibt nicht selten die Situation, dass ein Patient mehr als einmal in diesem Tumorboard besprochen wird.
Genau, und da nochmal wieder wichtig, eben sarkomspezifisches Tumorboard. Ne? Genau. Also eine Frage, die ich noch hätte, wäre so ein bisschen semantisch. Ist Staging der Prozess, der zum Stadium führt? Also ich finde es manchmal ein bisschen verwirrend, dass wir das eine auf Englisch sagen, das andere auf Deutsch. Wie stehen denn die Wörter zusammen?
Ja, das ist tatsächlich, wird ja auch genauso durcheinander benutzt, wie Sie es gerade gesagt haben. Das wie mit dem Malignitätsgrad, dem Grading. Dann beim Staging ist es noch ein bisschen schlimmer, weil zum Staging gehört natürlich T und N auch dazu.
Ja.
Aber es ist eben nur eine Komponente.
Ja.
Und das Stadium ist am Ende dann eben dieser letzte Punkt, wo alle diese einzelnen Parameter zusammengetragen werden. Aber das wird alles so ein bisschen inflationär benutzt. Also insofern, da würde ich nicht so sehr drauf beharren, dass es jetzt dann nur das oder nur das meinen kann. Es meint im Grunde beides.
Okay.
So ein bisschen wie mit dem Rezidiv. Ja, beim Rezidiv fragt man sich auch mal, ist damit jetzt das Lokalrezidiv gemeint? Also es wächst an gleicher Stelle etwas nach. Oder ist damit gemeint eine Metastase? Ist eine Metastase auch ein Rezidiv? Also auch da ist die Begrifflichkeit so ein bisschen schwammig und wird mal so benutzt.
Okay. Jetzt haben wir tatsächlich ja viel über diese Formel gesprochen, TNM und Grading und so weiter und so fort. Und jetzt sieht es so aus, als ob das so im Vordergrund stehen würde. Aber das Thema, welche Art von Sarkom das ist, also Typus des Sarkoms, ist eigentlich wahrscheinlich wichtiger, oder?
Ja, also zumindest ist es auch sehr wichtig, denn tatsächlich ist die Biologie nicht in allen Fällen gleich, das ist uns ja allen klar. Mhm. Aber tatsächlich gibt es Fälle, wo wir schon, wenn wir den Subtyp bestimmen konnten, sagen können, das wird sehr ungünstig sein oder das wird ein Tumor, der macht nicht so viele Probleme. Und insofern, wir wissen ja auch, dass das Grading nicht auf alle Tumoren gleichermaßen angewendet werden kann. Man versucht jetzt zunehmend so Scores zu entwickeln, also weg von diesem G1, G2, G3 hin zu Hochrisiko des Rückfalls oder niedriges Risiko eines Rückfalls und danach dann die Therapie auszurichten. Warum macht man das? Da kann man dann eben Sachen wie Alter, Größe kann man einbringen. Man kann natürlich auch wieder die Mitosen und den Nekrosen, aber man kann auch andere wichtige Parameter einbringen. Und das macht man dann subtypspezifisch. Das heißt, da hat dann das Liposarkom möglicherweise dann irgendwann ein anderes prognostisches Verfahren als das Leiomyosarkom, weil man gelernt hat, dass man die nicht alle in einen Sack stecken soll. Und dass diese Mitosengrenzen auch ganz unterschiedlich sein können. Also wir haben ja jetzt immer so Standards, immer dasselbe, immer die gleiche Mitosezahl, vielleicht ist es gar nicht adäquat. Deswegen ist diese Subtypisierung auch im Hinblick auf das weitere Vorgehen, Therapie, Prognose super wichtig.
Vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt mal wirklich ein gutes Schlusswort, weil es nämlich einfach ganz klar zeigt, wir sind auch in einem sich immer weiterentwickelnden Prozess. Und zum Glück tut sich ja so viel. Ja?
Ja.
Und eben nicht nur in der Therapie, sondern offensichtlicherweise auch in der Pathologie. Mhm. Und das ist natürlich ganz tolle Basis dann eben für die weiteren Entwicklungen. Also ganz herzlichen Dank, Frau Professor Wartelmann, für diesen Einblick, den wir bekommen konnten in diesen ganzen Prozesse, die da ablaufen. Dankeschön.
Ich danke auch. Mhm.